Liebe Geschwister, ich darf Sie alle und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser vierten Einheit jetzt dieser Bibelstundenreihe Hidden Champions der Bibel. Mein Gruß geht euch und Ihnen hier im Gemeindesaal, aber auch natürlich den Geschwistern, die uns jetzt übers Internet und übers Telefon zugeschaltet sind. Wir haben über Barnabas gesprochen, über Josia und über Aquila und Priscilla, die waren ja nicht so ganz unbekannt, aber als ich in der letzten Stunde gesagt habe, ja, heute werden wir sprechen über Jishbal, Eleazar und Shammah, da war in dem einen oder anderen Gesicht schon so ein bisschen Unverständnis zu sagen, wer sind denn die drei Typen? Und genau diesen drei Typen wollen wir so ein bisschen hinterhergehen. Das passte dann auch zum Begriff Hidden Champions, ne? Also so unbekannte Leute, aber von denen wird eben in der Bibel gesagt, das sind die ganz Großen zur Zeit Davids gewesen, das waren die großen Helden. Und da kommen wir gleich zu. Und ich möchte beginnen mit so einer Andacht, eben mit Psalm, also mit 2. Samuel 23, 8. Wo das eingeleitet wird, da steht eben, dies sind die Namen der Helden Davids. Das werden wir gleich nochmal lesen, aber ich möchte erstmal dabei bleiben, weil ich mich so ein bisschen dem Begriff Held annähern möchte in dieser Andacht, so eine kleine Assoziation. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne mit euch und Ihnen zusammen beten, dass der Herr Segen schenkt für diese Bibelstunde. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen uns jetzt beschäftigen mit den Helden, die du uns zur Zeit Davids vor Augen stellst, mit Jishbal, mit Eleazar, mit Shammah. Wir wollen über sie nachdenken, was das bedeutet, Herr, dass da immer wieder auch in deinem Volk für deine Sache Männer in besonderer Weise aufgestanden sind und wirklich Heldenhaftes getan haben, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir für unseren Glauben von diesen Hidden Champions etwas lernen können, Herr, dass du uns deinen Segen schenkst für diese Bibelstunde, wenn wir dein Wort betrachten, über sie nachdenken, Herr, damit wir etwas mitnehmen können von dieser Stunde unter deinem Wort. Und damit das geschieht und gelingt, dazu brauchen wir deine Hilfe und deinen Segen und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ja, Assoziationen zu einem problematischen Begriff. Also ein Held ist ja jemand, der etwas Großes tut, der eine besondere Leistung, einen besonderen Einsatz für eine Sache oder einen Menschen oder die Menschheit bringt, ohne dass er selber primären Nutzen davon hat. Das ist ein Held. Und das ist ja nicht so ganz einfach mit diesem Begriff Helden, gerade auch so in unserer deutschen Geschichte, das ist das ein bisschen diskreditierter Begriff. Und ich möchte mich so ein bisschen annähern an diesem Begriff einfach, wenn wir jetzt über diese drei Helden sprechen, damit wir das erstmal einsetzen. Aber es ist wie gesagt ein Wort, das die Bibel gebraucht, übrigens nur im Alten Testament, da gibt es an mehreren Stellen diesen Begriff des Helden, aber im Neuen Testament kommt das nicht mehr vor, dass da was steht. Es gibt zwar so Überschriften, die Glaubenshelden des Alten Bundes, da steht aber nicht im Urtext drin halt. Also der Begriff kommt nur im Alten Testament vor, aber dezidiert vor allen Dingen hier an zwei Stellen, in 2. Samuel 23 und auch im Chronik halt, zu sagen, eben über die Helden Davids. Und Helden, und das ist das Erste, wenn ich mich so annähere, ist einfach ja, so eine menschliche Sehnsucht, dass man Helden hat. Das ist mal ganz banal. Das hat erstmal nichts Biblisches, Geistliches halt. Also Menschen sehnen sich nach Helden. Also wenn wir Unterhaltungsfilme gucken, ja, welche Filme laufen so richtig gut hier? Ja, hier Spider-Man, Batman, Superman, James Bond, das sind alles Helden, die dort dargestellt werden. Also die Unterhaltungsindustrie, die hat sich jetzt zu eigen gemacht und Heldengeschichten funktionieren. Aber nicht nur in der Unterhaltungsindustrie, auch im Sport. Der ganze Sport lebt nur davon, dass irgendeiner so ein strahlender Sieger ist, dass die irgendwann beim Fußball den Pokal hochhalten oder irgend so ein Radrennfahrer halt nicht die Tour de France ganz überlegen gewinnt halt nicht. Man will solche Helden haben halt nicht. Da sind die ganzen Narrative im Sport darauf ausgerichtet halt, dass es Helden gibt. Auch unsere Geschichte lächzt immer wieder die Politik nach Helden halt, dass man guckt, wo gab es denn die großen Helden halt nicht. Also wenn man Teutoburger Wald fährt, das Hermannsdenkmal halt nicht zu sagen, ja Hermann der Korusker, der große Held halt, in Walhalla, in Donaustauf sind die großen deutschen Helden halt dann alle verewigt, nicht was alles an Dichtern und Denkern, wer alles Heldenhaftes vorangebracht hat. Aber auch damals, als da 1977 die Landshut, diese Maschine entführt war, die GSG 9 kam halt und hat die befreit, Helden halt nicht. Und in unserer deutschen Geschichte, militärisch gesehen, natürlich im Zweiten Weltkrieg halt, da war es das halt nicht, Ritterkreuzträger, nicht? Also das war früher die Elite der Menschheit halt zu sagen, das war über allem stehend halt zu sagen, wer heldenhafte Taten in diesem furchtbaren Krieg verbracht hatte, nicht, der wurde besonders geehrt halt. Also es gibt eine menschliche Sehnsucht nach Helden halt. Und in vielen Ländern, die eben nicht so eine Geschichte wie wir haben, ist das ganz unverkrampft. Also in Amerika, da ist die große Auszeichnung, wenn man in Arlington beerdigt wird, auf dem Heldenfriedhof halt. Nicht? Das ist die posthume Auszeichnung für viele Soldaten. Oder wenn man Großes getan hat, ebenso in Russland wird man an der Kremlmauer beerdigt, wenn man heldenhafte Taten vollbracht hat. Also da ist eine menschliche Sehnsucht. Menschen wollen Helden. Das ist das eine halt. Nicht? Und ich glaube auch, und das ist das Zweite, es gibt eine Notwendigkeit dafür, dass man Helden auch so ein Stück weit hat. Also dass da, ich sage das jetzt mal, Orientierungspunkte sind für richtiges, für vorbildliches und für wichtiges Verhalten. Also es geht ja nicht nur um irgendwelche Kriegshelden, es geht ja auch um andere Leute, die sich wirklich für andere einsetzen, ihr Leben gegeben haben, halt nicht zu sagen. Da gibt es ja auch in der Kirchengeschichte sehr, sehr viel Heldenhaftes halt, wo Leute wirklich in den Tod gegangen sind für Jesus Christus, das Martyrium erlitten haben, aber auch anderen heldenhaft geholfen haben. Also ich glaube, wir brauchen das auch ein Stück weit, dass wir solche Vorbilder haben, damit wir uns orientieren können, dass auch wir ein Stück weit ja motiviert werden, immer wieder für Dinge, die wir tun. Mir geht das zumindest so, wenn ich so manche Missionsgeschichte lese, halt zu sagen, halt, was Brüder und Schwestern vor 100, 200 Jahren getan haben, um das Evangelium nach Afrika, nach Asien zu bringen, was die auf sich genommen haben, halt alles aufgegeben, halt zum Teil in den sicheren Tod gegangen sind, halt alles um des Evangeliums willen. Da muss ich mal wieder sagen, ja, das brauche ich so ein Stück weit auch, um Motivation zu haben, halt. Man kann sich ja nicht irgendwie orientieren so in der Nachfolge an denen, die sagen, ja, also Christentum lasse ich dabei beruhen sein, halt. Ich sage halt sonders gegen Gottesdienst, ich gebe auch meinen Zehnten und auch noch meine Kirchensteuer, aber das ist es gewesen, sondern zu sagen, es braucht so ein bisschen halt einfach auch die Helden. Aber, das ist der dritte Punkt, es gibt eine Problematik bei Helden, wenn man sich orientiert an Menschen, was wichtig ist auf der einen Seite, das ist so ambivalent, dann ist es aber so, dass ja eben ja, ein Held immer wieder auch ein Mensch ist. Das erlebt man dann ja immer wieder auch so als bei den Sporthelden halt. Nicht? Die sind ja dann aufgebaut, da freut sich die Presse ja drüber. Und die wissen alle, früher oder später, so hoch wie die gejubelt haben, dann irgendwann knallen die weg. Boris Becker, nicht? Also was für ein Held, na was ist das nicht? Der große Star, was haben wir alle reingelegt? Nicht? Und wie haben wir alle mit dann gesehen? Und dann, wie er gestürzt ist halt. Ist auch nur ein Mensch, da ist nichts anderes. Oder Jan Ulrich, der große Fahrradfahrerheld, nicht so alles, nicht auch alles gestürzt halt. Nicht zu sagen halt, ganz hoch, selbst die Helden von Bern halt. Nicht? Also zu sagen halt nicht, wie sind sie alle gelandet mit dem Alkohol und was alles passiert ist. Also es sind nur Menschen. Und auch die geistlichen Helden, das ist ganz wichtig halt, die geistlichen Helden sind nur Menschen. Und das will ich jetzt so ein bisschen hinführen, auch jetzt komme ich langsam zum Thema, zu sagen, weil auch, und das ist der vierte Punkt dieser Hinführung, wie die Bibel damit umgeht. Da werden uns klar Leute vor Augen gestellt, die wirklich vorbildlich und heldenhaft wirklich, so muss man sagen, gelebt haben. Wir werden uns eben mit drei Helden heute auch wirklich beschäftigen, halt drei militärischen Helden. Das sind Soldaten gewesen, von denen wir heute reden werden, aber die Großes fürs Reich Gottes getan haben. Aber auch die, ich sag mal, geistlichen großen Helden, ein Elia, ein Abraham, ein David, ein Petrus, bei dem Großen, was die geleistet haben, bei ihrem Zeugnis, bei ihrem Einsatz für den Herrn, verschweigt die Bibel immer wieder nicht, dass sie eben auch gefehlt haben, dass sie Sünder gewesen sind. Das ist das ganz Interessante, dass die Menschen immer wieder einfach auch ganz schwache Kandidaten waren. In Elia, der heulen und am Wacholderspruch liegt halt nicht. Ein Abraham, der auf seine Frau hört, nicht auf die Verheißung des lebendigen Gottes halt nicht. Ein David, der, obwohl er den Herrn so gut kannte, da so zum furchtbaren Mörder und Ehebrecher geworden ist. Ein Petrus, der knallhart den Herrn verleugnet. Das waren große Glaubenshelden und große Versager gleichzeitig, das Ambivalente. Und das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Wir brauchen ein Stück weit auch Orientierungsbilder. Und es gibt manche Menschen, die für einen gewissen Momentum in der Lage auch sind, uns Orientierung zu schenken. Aber sie bleiben alle, und das müssen wir wissen, nur Menschen. Und es wird schwierig, wenn man Menschen in so einen Heldenstatus setzt und die dann eine höhere Verehrung bekommen. In der katholischen Kirche ist das mit der Heiligenverehrung ganz massiv. Das ist nichts anderes. Das ist, die Heiligenverehrung ist im Prinzip nichts anderes als eine Verehrung geistlicher Helden. Ja? Das sind nur keine militärischen Helden gewesen, sondern das sind geistliche Helden. Wir sind wirklich zum Teil sehr vorbildlich gelebte Menschen. Das kann man sagen, gar keine Frage halt. Aber da wird es schwierig, weil sehr schnell kommt man von so einer Orientierung zu einer Verehrung oder wie in der katholischen Kirche zum Teil zu einer Anbetung halt. Und dann wird es letztlich falsch. Da muss man aufpassen halt, das ist sehr, sehr schwierig im Umgang mit Helden. Auch wenn wir jetzt auf diese drei Helden hier gucken, Jischbal, Eleazar, Schammer, dann müssen wir das immer wieder vor Augen haben. Auch nur ganz normale Menschen gewesen. Und der einzigste, und jetzt komme ich da zum Schluss, dieser Assoziation oder dieser Annäherung an diesen problematischen Begriff Held, der einzigste wirkliche wahre Held ist der wahre Mensch Jesus Christus, an dem wir uns vollends zu orientieren haben. Ja, wir können das ein oder andere aus der Biografie von Brüdern und Schwestern, die vor uns gegangen sind, mitnehmen und dürfen uns ein Stück weit orientieren. Aber der große Fixpunkt und das große Vorbild, das kann natürlich nur der wahre Mensch Jesus Christus sein, der wirkliche Held. Und was ist das für eine Heldentat? Ich sage das jetzt mal so, über allen Heldentaten, sich der Göttlichkeit zu entäußern, in diese Welt zu kommen, für alle Menschen, für die ganze Schuld zu sterben, die ganze Schuld auf sich zu nehmen halt. Nicht, das ist das über allem stehenden Heldenhafte, an dem wir letztlich uns zu orientieren haben. Und das war mir nur wichtig, wenn wir uns jetzt mit Menschen beschäftigen, ganz normalen Menschen, wunderbaren Menschen, tollen Menschen, diese drei, gar keine Frage, die sich eingesetzt habe, aber das einfach nochmal so ein bisschen einnordend vorweggegeben zu sagen, dass natürlich die wirkliche Orientierung einzig und allein an Jesus Christus sein kann, unserem Herrn und Heiland, der wirklich der einzige, wirkliche, wahre Held ist. Amen. Ich will kurz mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für Menschen, die du vor uns hast leben lassen, Herr, und die durch deine Gnade haben ein vorbildliches Leben in manchen Bereichen führen können. Und wir wollen dir Dank sagen für die Orientierung, die du dadurch schenkst, für das, was uns in der Bibel gegeben ist, auch wenn wir uns jetzt gleich mit Jishbal, Eleazar und Schammer beschäftigen, aber auch mit dem, was wir in der Kirchengeschichte manchmal sehen dürfen, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Aber bewahre uns davor, dass wir Menschen in irgendeiner Form verehren oder gar zu Heiligen machen, die wir anzubeten hätten oder sonst irgendetwas. Lass du immer wieder es so sein, dass du der Fixpunkt bist in unserem Leben, dass du derjenige bist, an dem wir uns ausrichten und dass wir wissen, dass der einzigste, wirkliche, wahre Held, dass du das wirklich bist, Herr. Das wollen wir aussprechen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und dennoch uns jetzt diesen drei Helden zuwenden, Herr, die du in wunderbarer Weise gebraucht hast, Herr. Amen. Ja, bevor wir das tun, uns denen zuwenden, wir nähern uns heute so langsam an den Text halt, will ich nochmal eine kurze geschichtliche Einordnung machen. Wir haben das schon mal, als wir über David gesprochen gemacht haben, aber eben weil die zum Zeitalter Davids gelebt haben, diese drei, sie gehörten zu seiner Privatarmee, will ich nochmal ein bisschen was so hinführend geschichtlich sagen, damit man das einordnen kann, weil das wichtig ist, um das auch zu verstehen, was sie dann getan haben, auch aus welcher Situation sie heraus es getan haben. Denn das, was von ihnen berichtet wird, ist nicht eine Heldentat am Ende des Königtums Davids, wo er der mächtigste Mann auf der Welt damals war, das Königtum gefestigt hatte, sondern das ist gerade zu Beginn, noch nicht mal seines Königtums, sondern wo er in furchtbarster Not und Verzweiflung ist in der Höhle Adullam zu sagen, da werden wir gleich noch drauf kommen halt, aber um das zu verstehen, was da passiert, muss man so ein bisschen so geschichtliche Hintergründe haben, eben dieser drei Helden. Die haben etwa um 1000 vor Christus gelebt und das ist eine sehr spannende Zeit, dieses Zeitalter 1200 bis 1000, weil es damals im Vorderen Orient so ein Machtvakuum gibt. Ägypten war nicht besonders stark, die haben ihre Probleme gehabt halt. Und das Hethiterreich war untergegangen, Troja war untergegangen, viele starke, mächtige Reiche sind untergegangen halt. Und dann entwickelt sich ganz vieles. Es ist vieles im Umbruch. Es ist der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Ganz wichtiger Step in der Menschheitsgeschichte, den die Bibel auch erwähnt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, mehrfach auch über Goliath, halt, dem David entgegentritt. Goliath hat eine Speerspitze aus Eisen. Und David hat nur Steine, hat nur Bronze, da kommst du nicht gegen an. Gegen Eisenwaffen hast du keine Chance mit Bronzewaffen halt. Ne? Und in dieser Zeit, in diesen 200 Jahren halt, gibt es große Wanderungsbewegungen. Das sind schon die Bibelberichte davon. Wir alle kennen Homers Odyssee, wie eben Odysseus da rumfährt. Und was da berichtet ist, im Prinzip genau das, was damals gewesen ist im östlichen Mittelmeerraum. Es gab die sogenannte Dorische Wanderung und die Aramäische Wanderung. Das sind zwei große Wanderungsbewegungen, einmal von Griechenland aus und einmal eben von Ägypten, wo eben auch die Hebräer mit dabei gewesen sind, die Israeliten. Also das ist alles ganz geschichtlich belegt, genauso wie es in der Bibel steht. Und im Zuge dieser Wanderungsbewegungen, die da gewesen sind, kommt einmal Israel ins gelobte Land, aber gleichzeitig kommt da eine andere Truppe an. Und diese andere Truppe, das sind die Philister, die Philistim. Und das sind nicht Semiten, das ist ein Seevolk. Und die Bibel sagt, sie stammen aus Kreta. Und die bringen eine ganz andere Kriegstechnik mit. Das sind ganz andere Leute und das sind Feinde, das sind Feinde des Volkes Israel. Und die Kämpfe, von denen hier die Rede ist, die wir gleich lesen werden im Bibeltext, sind eben Kämpfe gegen die Philister. Man spricht in der Theologie, also in der, im Alten Testament, in der Geschichtshistorie dort, auch von der sogenannten Philisternot. Das ist das große Problem für Israel gewesen. Die Philister, alle anderen fremden Völker Die Amalekiter waren furchtbar und schlimm halt alles, die waren stark, aber die Philister waren das ganz, ganz große Problem für Israel halt. Mit denen haben sie lange gerungen, die sind immer wieder auch stark geworden, das waren immer wieder Probleme halt. Übrigens schon bei Abraham, die Brunnenstreitigkeiten, immer mit den Philistern halt. Nicht? Das sind ganz, ganz alte Geschichten und das sind die Geschichten, die wir heute auch erleben. Denn das Siedlungsgebiet dieser Philister ist gewesen Gaza, Askalon, Asdod, Gat und Ekron. Das sind genau die Städte, von denen aus jetzt, am letzten Sonntag, am letzten Samstag, genau diese Angriffe auch getätigt worden sind halt. Auch namentlich, also Pilistim, also die Philister und Palästina. Palästina ist ein Begriff, der erst nach Bar Kochba, 100 nach Christus etwa, dann dem Gebiet von Israel gegeben wurde halt. Auch das eine Frage, was ist denn Israel, wie heißt es denn? Können wir gucken halt, schreiben die auf die Landkarten drauf, das ist Palästina oder ist es Israel? Das war lange die Provinz Juda, die Provinz Israel halt zu sagen. Und dann hat man das geändert in Palästina. Und das sind eben die Philister, die das streitig gemacht haben, die gekämpft haben. Und das sind die uralten Kämpfe gegen das Volk Gottes, die wir heute genauso erleben. Man kann Geschichte nicht anders verstehen als eben mit der Bibel. Das, was wir heute erleben, das ist nicht eine Geschichte, wo man sagt, nach der Balfour-Erklärung halt nicht, also Ende des Ersten Weltkrieges halt und die Teilung, was die Briten gemacht haben, da geht es nur so ein bisschen Land. Das ist ein geistlicher Kampf, der auch bis heute da passiert und der hier, auch da, bei David mit den Helden eine Rolle spielt. Die stehen auch entgegen halt. Ne? Das ist genau das, gegen die sie letztlich kämpfen halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Die Konflikte auch nicht erst hier, schon früher bei Abraham mit den Brunnenstreitigkeiten, die hat es immer gegeben und die wird es auch immer weitergeben. Bis zum Ende aller Zeiten, bis der Heiland Jesus Christus wiederkommen wird, wird dort keine Ruhe sein. Das ist so. Wird das Volk Israel die Waffen heute niederlegen, sind sie morgen alle tot. Und legen die Philister, legen die Palästinenser die Waffen nieder, das ist morgen Frieden. Aber das werden sie niemals tun. Das ist der Punkt. Das muss man ganz klar und deutlich sehen, halt zu sagen, dieser Konflikt besteht immer. Man muss allerdings auch sagen, es gibt auch unter den Palästinensern, auch unter den Philistern, auch das war schon bei Abraham so, dem Volk Israel gut zugewandte Leute halt, das gab es auch lange, es gibt ja auch unter den Palästinensern Christen, das dürfen wir nicht vergessen, auch da muss man immer genau schauen halt, wenn ich jetzt heute spreche halt, rede ich sehr stark natürlich von diesen terroristischen einfach Extremisten halt, gibt aber auch ganz gemäßigte Christen, die leider immer weniger werden, die zum Teil auch sehr zu kämpfen haben, aber es ist derselbe Kampf damals wie heute und damit haben eben auch diese drei Helden zu tun, die für David kämpfen. Und nochmal, ich habe gesagt, wir erleben hier David nicht am Ende seiner Regierungszeit, wo er stark und mächtig ist, da hat er auch noch zu kämpfen. Da gibt es Aufstände im Inneren, aber da ist er nach außen gefechtigt. Da hat er ein Großreich gegründet, das geht bis Damaskus halt, da sind Syrien, da ist Libanon, alles dabei. Er ist zu dem Zeitpunkt der mächtigste Mann, als er Salomo das Reich dann letztlich übergibt, aber das war nicht immer so. Der beginnt als ganz kleiner Junge, das sagt die Bibel ja, das ist so wunderbar erzählt, ein Schafhirte, der achte Sohn Isais halt. Dann wird der Waffenträger Sauls, arbeitet bei dem mit und kriegt Riesenprobleme mit diesem Saul. Der merkt, hey, der hat ein Charisma, er wird dann ja auch zum König geweiht halt und Saul trachtet ihm nach dem Leben. Das heißt, er hat schon in Israel Riesenprobleme. Saul ist der erste König, aber der Saul hat eben, auch das ist ein Schritt, den Gott nicht wollte, überhaupt das Königtum zu schaffen halt. Gott ist König, Jahwe ist König, das sagt die Bibel halt. Und dann will das Volk ein König und dann muss Samuel ihn schließlich den König salben, den Saul halt. Aber das Königtum ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat als Regierungsform in Israel halt. Und jetzt versagt Saul, weil er nicht gehorsam ist und jetzt sucht Gott einen neuen König halt. Und er findet ihn in David. Aber es ist ja nicht so, dass er sagt, hier hast du das Königtum, alles super. Der hat nichts. Saul hat kaum Beamtenapparat halt. Nicht? Der hat nicht mal ein Heer. Das ist nix, was der hat. Der hat in Gibea so eine kleine Festung gehabt, aber der hat keine Macht, gar nichts gehabt. Das ist ein ganz schwacher Kandidat gewesen. Der hat zwar den Philistern auch wehgetan, das muss man auch sagen halt. Der hat mit denen hart gerungen halt, aber die haben letztlich ihn überwunden, sie haben ihn besiegt. Und der Saul schneidet ja sehr schlecht ab mit dem, was die Bibel sagt. Und jetzt kommt David. Und wie gesagt, er beginnt als Soldat und der Saul muss dann fliehen. Und dann kommt die tiefste Tiefe. Er muss zu den Philistern gehen, zu den Feinden Israels, weil er in Israel umgebracht würde halt. Und bei den Philistern stellt er sich wahnsinnig halt nicht. Und dann flieht er von denen, weil die auch merken, so richtig ist das nicht, nach Adulam. Und eigentlich ist die Sache schon zu Ende in der Höhle. Und dann heißt es da, dann hat er ruchlose Männer um sich gesammelt, Kreti und Pleti, eben keine Israeliten, Ausländer, die Probleme hatten, die Söldner waren. Und mit denen führt er Krieg, erst für die Philister, und später gegen die Philister. Also das ist ganz, ganz verworrene Geschichte. Und dann wird er schließlich König als Saul. Erst über Juda, 7 Jahre später, dann ist ja gleichzeitig Ish-Boschet, der Sohn Sauls, daneben, dann über Israel und dann schließlich über Jerusalem. Das ist so ein dreifacher Schritt, wie er zum Königtum kommt. Aber wie gesagt, und dass er das alles schafft, das hat er seinen Söldnern zu verdanken. Diese 600 Mann, diese Kerntruppe, wo eben auch diese drei Helden dazu gehören, diese Profikrieger, die waren eben anderes, als was Saul hatte. Saul hatte nur den Heerbann. Bis zum damaligen Zeitpunkt gab es, wie gesagt, keinen Staat Israel mit einer funktionierenden Verwaltung, Beamtentum, sondern es war eine geistliche Größe. Man kam zusammen zu den Festen, die Richter hatten eine geistliche Autorität, aber man hatte kein Staatsgebiet, man hatte keine Residenzstadt, die gingen immer von Stadt zu Stadt, die Richter halt. Und mit dem Königtum wurde das anders. Und Saul hat noch kein stehendes Heer, das ist das Problem. Wenn er in den Krieg zieht, Saul, ruft er die wehrfähigen Männer der 12 Stämme Israels zusammen. Das sind halt Leute, die normalerweise Bauern sind, Schafhirten, Kaufleute, was immer damals Handwerker waren, aber keine Krieger. Und die haben dann das mitgebracht, was sie hatten. Der eine hat eine Sense vielleicht gerade gemacht, der andere hatte vielleicht mal irgendwo ein Bronzeschwert oder ein Messer. Die hatten ihre Stöcke und ihre Schleudern, dann sind die gekommen und dann haben die gekämpft. Und das Problem ist, dass wenn man diese Geschichten liest, immer wieder so, die machen sich in die Hosen vor den Philistern. Weil die Philister haben Profikrieger. Die Philister haben Eisenwaffen halt. Steht in der Bibel halt nicht, es war keine Schmiede in ganz Israel. 1. Samuel 10, das haben die Philister verboten. Die haben gesagt, auf gar keinen Fall dürfen die Eisen haben. Die Waffen dürfen sie nicht kriegen. David ist schlau, der geht wie gesagt zu den Philistern, kämpft für sie, zwar nicht gegen Israel, sondern gegen andere Völker, aber kriegt deren Kriegstechnik auch. Das ist das ganz Gewitzte bei der Geschichte. Und als er dann wieder von denen weggeht, ist er super equipped. Und dann wird der extremst gefährlich halt. Dann ist er mit dieser Streifschar, also mit diesen 600 Mann, muss ich sagen, die Terroristentruppe, die er hat, denn das ist eine furchtbare Geschichte. Joab ist der Chef von denen halt, das ist der schlimmste Schlechter in der Bibel gewesen halt, so sagen. Der hat wirklich Genozide fabriziert halt. Aber da gehörten diese drei Leute, diese drei Helden dazu und die kämpfen. Die kämpfen zum Teil auch gegen dieses stehende Heer von, oder dieses freiwilligen Heer von Saul, der Heerführer von des Heerbanns ist Abner. Das wird dann später auch, als dann Saul gestorben ist, ein Problem halt. Joab bringt auch Abner um halt, sozusagen. Und das gibt es später auch noch zur Regierungszeit. Im Davids ist es so, dass der Heerbann, also die freien Männer Israels, sich häufig erheben und loyal zu David sind nur seine 600 Leute, die Profikrieger, die aber auch besser ausgebildet sind, die bessere Waffen haben und die nur Krieg machen. Das ist das, was David auszeichnet. Und das gibt es immer wieder, auch Aufstand in Sheba oder bei Absalomon, dann ziehen seine 600 Leute aus. Ne? Die anderen sind alle abgefallen. Ne? Nur mit seiner Kerntruppe haut er ab. Halt. Aber weil die eben richtig fit sind, weil die richtig gut sind, gewinnt er. Und zu dieser Kerntruppe, die aber ganz wichtig sind für das Entstehen des Volkes Israel, halt nicht für den Staat Israel, halt nicht, dazu gehörten eben diese drei Helden, von denen hier die Rede ist, die auch ausländische Namen tragen, halt, die aber Besonderes eben fürs Volk Israel auch getan haben, und zwar im Kampf gegen die Philister. Gegen diese Feinde. Und das ist dieses Besondere, dass die Bibel diese Menschen in besonderer Weise erwähnt und sie eben als Helden bezeichnet. Nicht nur diese drei, das sind eine ganze Reihe, gerade dieses Kapitel 23, wenn ihr und sie das mal ganz durchlesen wollt, das sind eben ganz viele dieser ausländischen Krieger aufgeführt, eben in besonderer Wertschätzung dafür, was sie für Israel getan haben. Das ist so ein Stück weit Hinführung auf das einfach, was das was der Kontext gewesen ist, in dem wir uns jetzt befinden. Wie gesagt, nicht Ende der Herrschaft Davids, wo er der ganz große, starke Mann ist, nicht? Wo er ganz viel Geld hat und alles, sondern wo er tatsächlich in einer genau entgegengesetzten Situation ist, halt nicht im Prinzip ein Nichts ist ausgegrenztes, verfolgt ist, halt überall nur Probleme hat und wo das losgeht. Wir lesen 2. Samuel 23, die Verse 8 bis 17. Das sind die Namen der Helden Davids: Jishbal, der Hachmoniter, der erste unter den dreien, der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nach ihm waren unter ihm drei Helden: Eleasar, der Sohn Dodos, der Ahuchiter. Er war mit David in Pasdamin, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israels, das ist dieser Heerbann, also das sind die freien Männer, die kommen halt, als die Männer Israels sich zurückzogen. Er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Und der Herr gab großes Heil an jenem Tag, sodass sich das Volk wieder umwandte, hinter ihm her, um zu plündern. Nach ihm war Schammah, der Sohn Agers aus Harar. Als die Philister sich sammelten in Lehi, es war dort ein Stück Acker mit Linsen, und das Volk vor den Philistern floh. Da trat er mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie. Und Gott gab großes Heil. Und die drei von den 30 Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zur Höhle Adulam. Und das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Bergfeste und die Wache der Philister lag in Bethlehem. Und David gelüstete es und er sprach, wer will mir Wasser zu trinken holen und am Brunnen, aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Da brachen die drei Helden das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen's und brachten's zu David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn und sprach, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue. Ist nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken. Das taten die drei Helden. Also, erstmal auf den ersten Blick relativ befremdlicher Text. Und wenn da nicht drinstehen würde, Gott gab großes Heil, zweimal. Also hat sie unwahrscheinlich gesegnet. Da wird man sagen, also das ist jetzt einfach nur eine militärische Erzählung halt, nicht? Wie die das gemacht haben, steckt da Theologie drin. Gott gab großes Heil, da steckt eine Menge Theologie drin. Und dem wollen wir uns heute zuwenden und gucken, was diese drei Helden gemacht haben. Und ich möchte beginnen mit fünf exegetischen Schlaglichtern und danach möchte ich mich diesen Heldentaten zuwenden, um auch zu schauen, wo wir daran und Vorbild uns nehmen können, was sie tun. Denn das hat ganz viel auch mit unserer Nachfolge zu tun. Aber erstmal dem Text nochmal zuwenden und zu schauen. Also, das sind erstens die Namen dieser drei, die ja nicht so ganz geläufig sind. Die sind ja nicht ganz so bekannt halt. Die Namen dieser drei lauten Jishbal, Eleazar und Shammah. Wobei Jishbal in manchen, dann wenn man dann in 1. Chronik 11 guckt, auch mit Josheb-Baschebat oder Joschobam übersetzt wird, wiedergegeben wird. Jishbal heißt so viel wie Baal existiert. Und Joschobam so viel wie in Ruhe wohnend. Ich sage ja immer, die Namen der Menschen in der Bibel sind immer ein Stück weit Programm oder spiegeln das wieder, auch was dann so narrativ dann wiedergegeben wird, was erzählend wiedergegeben wird in der Geschichte halt nicht. Und Jishbal macht deutlich, also vielleicht ist er ursprünglich geboren in eine heidnische Familie rein, ist wie gesagt ein Ausländer, aber dass nochmal in Erinnerung gerufen wird, die Gegner existieren. Die Baal nachfolgen halt, die nicht zu Jesus, die nicht zum Herrn gehören, die existieren, die sind da. Eleazar, er tut ja eine große Tat, heißt übersetzt, Gott hat geholfen. Auch das ist immer wieder klasse, wenn dann die Bibel erzählt, da tut jemand was, Gott hat geholfen. Zu sagen, ja, es ist nicht nur dieser Mensch, ja, dieser Eleazar hat gelebt vor 3000 Jahren, das ist ein hervorragender Soldat gewesen, aber Gott hat geholfen. Es ist wieder das Programm in dieser Tat. Gott hat geholfen. Und Shammah heißt so viel wie staunen. Und das ist das, wenn ich das jetzt mal so zusammennehme, einfach genau das Programm. Hey, wir müssen uns vor Augen führen, die Feinde Gottes, die Gegner Gottes existieren. Aber wir dürfen immer wieder wissen, Gott hilft. Und wir werden über das, was Gott tut, staunen, auch was er durch Menschen wirkt. Wichtig aber, und das ist dann auch nochmal so der Punkt, ich habe das ja auch schon, als wir über Priska und Aquila gesprochen haben, in der letzten Stunde gesagt, halt nicht, es ist so interessant, dass die Namen bekannt sind und dass das wichtig ist, dass die Bibel die Namen nennt. Die sind nicht verloren, sondern die Namen werden ausdrücklich genannt. Ich sagte das eben schon mal, wenn ihr dieses Kapitel 23 weiterlest, halt, da wird ja von den 30 gesprochen, da werden diese Namen alle gesagt. Fremde Namen, die haben was getan fürs Reich Gottes, die haben was getan für Israel und das jetzt stellvertretend im Alten Bund für das Reich Gottes, für das, was die Sache Gottes ist zu sagen und das wird nicht vergessen, ähnlich wie den Grußlisten, das sagten wir ja sozusagen. Auch Leute, die wir gar nicht sonst weiter kennen, da ist nur der Name da und das ist bei Gott, Gott vergisst die Namen derer nicht, die für ihn eintreten und für ihn etwas machen halt. Also das ist für mich immer wieder das Besondere an diesen Namen und ich finde, auch so Namenslisten niemals langweilig, auch das habe ich schon mehrfach gesagt, sondern da steckt immer eine Menge drin und da dürfen wir froh sein halt, dass wir diese Namenslisten haben und Gott vor Augen stellt, ja, er baut eben sein Reich, er wirkt in seinem Volk, an seinen Nachfolgern durch ganz bestimmte Menschen zu ihrer Zeit mit ihrem Namen, so wie wir auch jetzt mit unserem Namen einstehen für die Sache Jesu Christi, so wie die drei damals für das Volk Israel eingestritten sind, obwohl die eigentlich gar nicht dazugehört haben. Die sind später dazugekommen halt. Das waren eigentlich nur Soldaten halt, aber die hat Gott gebraucht für seine Sache. Und so dürfen wir das auch wissen, weil es eigentlich nicht würdig zum Volk Gottes dazugehören. Wir gehören ja auch nicht eigentlich dazu. Nicht? Wir sind ja auch alle unwürdig auf unsere Sündhaftigkeit. Aber wir stehen auch mit unserem Namen ein für die Sache Jesu Christi. Zweites exegetisches Schlaglicht aus diesem Text heraus, ein ganz besonderes Motiv, was zweimal erwähnt wird. Der Rückzug der Masse. Da heißt es hier, 2. Samuel 23,9, die Männer Israels zogen sich zurück. Und in 23,11, und das Volk vor den Philistern floh. Und das ist auch eine Wahrheit. Also, wenn es enger wird, dann zieht sich die grobe Masse zurück. Das ist übrigens ganz interessant, das wird immer wieder berichtet, nicht wie das Volk dann Angst hat, als Gideon gegen die Midianiter zieht halt und dann den Heerband zusammenzieht, da sind ja 33.000 Leute zusammengekommen, dann sagt Gott, das ist zu viel. Wenn ihr mit denen gegen die kämpft und dann gewinnt, dann sagt ihr, ihr seid es gewesen, lasst mal alle nach Hause gehen, die Hosen voll haben, die Angst haben. Da geht schon mal zwei Drittel nach Hause halt. Ne, zu sagen. So ist eigentlich das meiste sozusagen. So ein bisschen macht man ja mit. Aber wenn es jetzt schwierig wird, ne, zu sagen, so ist das einfach in der Masse. Nicht nur militärisch damals, zu Zeiten eines Gideons oder eben auch bei dem Heerbahn, sondern das ist auch geistlich heute so. Da muss man sich nicht wundern, dass, wie gesagt, wenn dann 20 Christen lostreten, wenn es brenzlig wird, dann sind auf einmal 18 verschwunden. Das ist einfach so. Wenn es zum Bundesschwur kommt, zu sagen, wir wollen jetzt weiter und jetzt kostet es was, jetzt wird es gefährlich, jetzt geht es an mich ran, jetzt wird es ernster, wir kommen aus der Komfortzone raus, dann sind sie auf einmal verschwunden. Übrigens, wir haben über den Johannes Markus mehrfach gesprochen, immer so bei Barnabas, der lief immer so mit, nicht? Das war auch so. Solange es so auf Zypern schön war, gar kein Thema, da ist er mitgemacht, ne? Da wurde es ein bisschen intensiver. Dann war er nicht mehr dabei. Das gehört zum Volk Gottes dazu. Das heißt nicht, dass diese Leute dann per se alle nicht mehr zu gebrauchen sind. Manchmal, da haben wir drüber gesprochen, nimmt Gott sie dann wunderbar wieder mit hinein. Aber das ist so etwas, der Rückzug der Masse. Johannes 6, 66, das ist, kann man sich mal gut merken, so bei der Bibelkunde halt, nicht so Bibelstellen, wenn man gefragt wurde bei Bibelkunde, das ist so eine der Prüfungen, die man im Theologiestudium machen muss halt. Wir mussten damals noch über jedes Kapitel der Bibel, wo sie gefragt werden halt, was steht da drin, zack, da muss man immer sagen, was ist alles drin. Und dann waren manchmal so Verse, die auch nachgefragt wurden, da muss man sich immer merken, so halt, so Dings hier, also Matthäus 18, 20, nicht, wo zwei oder drei mal im Namen versammelt sind, wie ist das beim Skatspielen, nicht 18, 20, was spielen sie Skat, zwei oder drei. Ja, oder dann hier mal Johannes 666, diese Zahl des Teufels, zu sagen halt, das ist die Stelle, wo es heißt, viele der Jünger wandten sich ab. Jesus hält die Brotrede, erzählt davon, wie wichtig das ist, ich bin das Brot des Lebens, ihr braucht mich, das ist aber so hart, jetzt kommt es zur Sache, dann heißt es, 666, viele der Jünger wandten sich ab, also Leute, die zu Jesus gehörten halt nicht. Wenn es hart wird, da zieht die Masse sich zurück und dann fragt dann Jesus den Petrus, weil nur ein paar übrig geblieben sind, nicht, wollt ihr denn nicht auch gehen halt, nicht, wohin sollen wir gehen, nicht, du hast Worte des lebendigen Lebens halt. Das ist so diese Sache, die Masse ist ganz schnell geneigt, zurückzuziehen, wenn die Dinge sind. Und das erleben wir auch in der Theologie halt, nicht? Das haben wir erlebt in der Kirchengeschichte, 1933, 34 halt. Da haben ganz viele Brüder erkannt, das ist falsch, was die deutschen Christen machen, das ist falsch, was die Nationalsozialisten machen halt, nicht? Aber da wollen wir keinen Ärger mit haben, nicht? Dann doch lieber die Rückwärtsgänge, dann wollen wir dann doch nicht so klar dann da stehen, das wollen wir alles nicht machen halt. Und auch heute, bei vielen Themen halt, zu sagen, was sprechen wir denn aus halt, die Rückzug der Masse halt, zu sagen, wo stehen wir noch zu den Inhalten der Bibel, als Kirche, als Gemeinde? Wo sagen wir wirklich, was ist Sünde, was ist nicht Sünde halt, nicht? Die Masse zielt sich sehr schnell rum. Die kommt aber auch, und das ist der zweite Punkt, sehr schnell wieder zurück. Das ist auch so eine interessante Sache halt, auch im Reich Gottes halt, nicht? Die Umwandlung der Masse halt, nicht? Dieses Umwenden, da heißt es im Vers 10, und der Herr gab großes Heil an jenem Tag, sodass sich das Volk wieder umwandte hinter ihm her. Und jetzt kommt es, um zu plündern. Ja. Also das ist auch eine Frage, das ist jetzt wirklich eine Not der Kirche schon immer gewesen zu sagen, wie Leute geguckt haben, ja, wenn wir die Freunde da kriegen, wenn es nicht mehr ums Martyrium geht, sondern wenn es zu verdienen geht, dann gehen wir da rein. Und nur deshalb mitmachen im Volk Gottes. Ich habe das erlebt, ganz netten Kerl aus Schleswig-Holstein damals, mit dem ich angefangen habe, Theologie zu studieren, 1987 in Marburg halt, ne, der kam, der hatte keine Bibel, er sagte, kannst du mir meine Bibel leihen? Ich sage, wieso hast du denn keine Bibel? ich habe doch nichts mit der Bibel zu tun. Ich sage, das war also furchtbar halt. Der war so ganz aktiv bei der SPD. Und dann hat der knallhart gesagt halt, ja, ich werde doch nicht Studienrat oder sowas, halt, da musst du ja richtig arbeiten. Nee, Pfarrer, da kannst du dich richtig politisch aktiv reinmachen. Das ist wunderbar. Plünderung der Kirche. Und das sind die Leute, die heute in den Landeskirchenämtern zum Teil drin sitzen halt, nicht? Die das geplündert haben. Nicht heute erst auch. Das war ja das, wogegen sich Luther gewandt hat, nicht? Was haben da Priester die Kirche geplündert halt? Ne? Was war es angenehm? Da konnte man aus den eigenen Leuten heraus zu sagen halt, wenn es ums Plündern geht und ums Bereichern, da sind viele dabei. Dann sagen sie auch wieder, da machen wir mit halt. Nicht? Da wenden sich auch wieder um halt zu sagen, Religion so zum Selbstzweck, zum eigenen Nutzen, da muss man immer wieder gucken halt. Müssen wir auch selber mal wieder schauen, wir wollen nicht nur mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen halt, zu sagen, dass wir sagen, jawohl, wir wollen immer dienen und uns nicht bedienen an dem, was Gemeinde, was Kirche ist halt. Ein viertes Motiv, ein viertes exegetisches Schlaglicht ist die Höhle Adullam. Da heißt es, zur Zeit der Ernte gingen sie hinab zu David, zu der Höhle Adullam. Das ist eben genau das, wo er von den Philistern flieht, wo er gewesen war. Und da weiß er, da kriegt er keinen Fuß mehr auf die Erde. Und bei Saul in Israel auch nicht. Eine ganz schwere Situation. Da gibt es immer wieder auch Psalmstellen, Psalm 57, der genau sagt, in der Situation ist das als tiefste Tiefe. Aber das ist so ein Motiv der Höhle, wo eben, wenn die Männer Gottes in der Höhle waren, auf einmal was Neues beginnt. Der tiefste Tiefpunkt und trotzdem der Anbeginn etwas ganz Großes. Die Höhle Adullam ist der tiefste Tiefpunkt für David und danach geht die steile Karriere los. Söldnerführer, militärische Erfolge, König über Juda, König über ganz Israel, König über Jerusalem, mächtigster Mann. Nachdem er in Adullam gewesen ist. Und das Motiv finden wir immer wieder, dass es somit zum Beginn der Höhle losgeht. Also Landnahme der Israeliten. 1. Mose 23, Abraham kauft im Hain Mamre die Höhle Machpella und beerdigt dort Sarah. Übrigens ganz wichtig, immer wieder gekauft. Das Land ist immer wieder gekauft worden. Die haben immer wieder bezahlt. Auch David Tempel hat es immer wieder gekauft. Nicht Krieg, gekauft. Die wollen ihn ja schenken. Nein, er sagt, ich kaufe das. Aber zu sagen, auch hier, Sarah ist tot, so ein Tiefpunkt. Aber das ist so wie das Weizenkorn fällt in die Erde und es geht was los. Hier nimmt das Volk Gottes, nehmen die Juden mit einer Frau, die nicht Abraham ist als erstes, sondern Sarah, die dort als erstes beerdigt wird. Das ist ein ganz tiefes Motiv in der Höhle Adullam zu sagen, hier bin ich und ich nehme das auch jetzt in Besitz, indem das meine Begräbnisstätte ist. Immer wieder der Punkt, 1. Könige 18, oh, da gibt es den Mitarbeiter Obadja bei dem furchtbaren König, der Ahab halt, und der verbirgt 100 Propheten in der Höhle, damit die weitermachen können. Der bringt ja alle dem Herrn folgenden um halt, ne? Die Propheten, nicht nur Elia hat er verfolgt, aber dann, die verbirgt in der Höhle, damit die weitermachen können, damit das Wort Gottes weitermachen. Und dieser Obadja verbirgt sie, oder 1. Könige 19, ein Kapitel später. Elia, am Tiefpunkt seines Lebens, er ist in der Wüste und dann führt ihn Gott in eine Höhle. Und dort in der Höhle kriegt der 1. Könige 19 die Gottesoffenbarung halt, nicht? Wo Gott im Säuseln des Windes ist. Auch da wieder absoluter Tiefpunkt und etwas beginnt, etwas ganz, ganz Großartiges halt. Lazarus in der Höhle, der ist ja raus, der wird aus der Grabeshöhle rausgerufen halt zu sagen. Er ist tot, totales Weinen und dann dieses von den sieben Wundern, die im Johannes-Evangelium berichtet werden, das große Wunder, immer wieder dieses Motiv. Natürlich auch unser Herr und Heiland, der natürlich in einem Felsengrab, ist ja auch eine Höhle, gelegt wird halt sozusagen. Der absolute Tiefpunkt und dann die Auferstehung, das ganz, ganz große. Das ist so ein ganz tiefes Motiv zu sagen, was wir hier eben einfach finden. In die Erde, das ist ja Höhle, ist ja quasi, man geht in die Erde rein, ist ja nichts Menschengemachtes, man geht in die Erde hinein, das ist ein Stück weit dieses Ersterben. Und dann beginnt etwas ganz Großes. Und das ist auch in der Nachfolge sozusagen. Wir müssen ersterben, damit das ganz Große wird. Unser alter Adam muss sterben, damit das Neue sein kann, damit der neue Mensch in uns wird halt. Das ist so ein ganz tolles Motiv zu sagen hier. Er ist eigentlich am Ende, aber dann kommen sie und dann geht es weiter und dann geht es weiter. Und so ist unser Gott halt nicht. Wenn wir in ihm gestorben sind, mit ihm gestorben sind halt nicht, dann dürfen wir wissen, dass wir immer wieder einen wunderbaren Weg bergauf nehmen. Ein fünftes exegetisches Schlaglicht, das ist diese Brunnentat zu Bethlehem. Wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Was ist da so der Hintergrund? Also das einmal kann er es ja so biografisch persönlich sehen, auf David bezogen und sagt, okay, der kommt aus Bethlehem, das ist seine Heimatstadt und den Brunnen hat er vermutlich als kleiner Junge immer getrunken. Das ist so ein bisschen nostalgisch halt, nicht? Der will einfach ganz persönlich für sich sagen, wow, ich kann zwar nicht selber hin, aber in meiner Heimatstadt, da möchte ich gerne nochmal zumindest aus diesem Brunnen getrunken haben. Das wäre mir einfach sowas ganz Normales. Auch das muss man sagen halt. Also will man hier nicht abschreiben. David ist ja nur auch ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, dass man sagt, das ist vielleicht das Motiv. Aber vielleicht ist es auch was anderes gewesen. Vielleicht sagt er auch, okay, das ist jetzt eine Wahnsinnstat. Die Philister liegen da. Das ist eigentlich so ein Kommandounternehmen. Das ist der Irrsinn, ist das. Und ich habe hier mit diesen Leuten zu tun, ruchlose Männer, die um mich rum sind, so sagt die Bibel. Und er muss abchecken, kann ich mich auf die verlassen, ja oder nein? Auch das ist ein Motiv zu sagen, jetzt kriegen die so eine Kamikaze-Aktion. Mach das. Können das die Allerobersten sein? Und die drei gehen hin und erledigen diesen Job. Und dann ist klar, auf die kann er sich verlassen halten. Zu sagen, ist so eine Prüfung gewesen. Ist das das gewesen? Oder ist es dann dieses Moment tatsächlich gewesen, was dann David macht? Er geht ja hin und gießt das Wasser aus. Das ist also er trinkt es nicht, sondern es ist das Trankopfer. Das ist also der Hintergrund zu sagen, er bringt ein Wasseropfer. Das gehört ja beim Tempel auch mit dazu. Also manche Opfer wurden dann eben auch mit dem Trankopfer, das entsprechend Öl ausgegossen wurde im Tempel, zu sagen, hey, das soll ein Zeichen für Gott sein, dass etwas ganz Geistliches ist. Oder ist diese Brunnentat, und ich sage immer, wir finden immer wieder Christus, immer wieder in der Bibel, etwas, was auf Jesus Christus hinweist. Hier wird lebendiges Wasser, also es wird zwar nicht lebendiges Wasser, aber Wasser steht ja immer wieder mit lebendigem Wasser in Verbindung gebracht, zu sagen, wir holen uns die Stärkung bei Gott halt, zu sagen, jawohl, diese Verbindung. Und dann spricht er von Blut. Ist dieses Wasser nicht Blut? Ja, zu sagen, dann sind wir tatsächlich ja bei Jesus Christus, zu sagen, was brauchst du in der Stärkung, um die geistlichen Kämpfe zu bestehen? Du brauchst lebendiges Wasser, du brauchst das Blut des Heilandes Jesus Christus, dann kannst du die Kämpfe bestehen. Das ist so ein Momentum halt dieser Brunnentat. Vielleicht ist es alles hier Zusammenhalt, aber da auch nochmal was ganz Besonderes, was hier steht. Ich komme gleich noch zu einem fünften Punkt drin, was es auch noch ist halt, aber das ist einfach so vier Überlegungen halt zu dem, was diese Brunnentat sein könnte. Jetzt möchte ich über die Taten der drei Helden nochmal sprechen. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Kern der ganzen Bibelstunde, weil wir dann nämlich gucken dürfen, was diese Hidden Champions, diese drei Helden, die uns letzten Mittwoch noch vielleicht noch gar nicht so geläufig waren, aber vielleicht als Vorbilder uns sagen. Und das Erste, was wir von denen lernen können, heißt nämlich, das Feld zu verteidigen. Da heißt es hier in den Versen 11 bis 12, und das ist wichtig. Es wird ausdrücklich diese Geschichten erzählt. Und das macht die Bibel, das müssen wir wissen, ja nicht irgendwie so, was weiß ich, irgendein Schreiber mal Langeweile hatte und irgendeine mündliche Tradition das weitergegeben hat, was uns dann Theologen erzählen, sondern Gott wollte, dass das genauso drinsteht. Und da müssen wir wieder fragen, was ist denn die Theologie in diesen Versen? Und da heißt, als die Philister sich sammelten in Lehi, es war dort ein Stück Acker mit Linsen und das Volk von den Philistern floh, da trat Schammer mitten auf das Stück und entriss es den Philistern, schlug sie und Gott gab großes Heil. Hier ist jemand, der ein Stück Feld zurückerobert von den Philistern. Der verteidigt das Feld. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch machen müssen. Wir müssen das Feld Gottes verteidigen. Wir müssen jetzt keine Waffen in die Hand nehmen, aber wir müssen die Dinge verteidigen. Im Inneren wie im Äußeren. Das Feld, wo wir im Inneren angegriffen werden, ist die klare biblische Lehre. Die klare biblische Lehre ist schon immer angegriffen worden. Wenn wir auf Paulus gucken, was hat er mit Feinden zu tun? Da waren die Judaisten, die haben gesetzlich sind die gekommen, haben gesagt, wir müssen das und das und das noch alles machen. Da waren die Libertinisten, die gesagt haben, wir können alles ignorieren, wir können ganz frei leben halt. Gesetz gilt überhaupt nicht mehr. Da waren die falschen Christusverkündiger halt, nicht 1. Korinther 15, die sagen, Christus ist gar nicht auferstanden halt, nicht? Da waren die Geldversessenen, Apostelgeschichte 16 halt. Da waren die Intellektuellen halt, nicht? Die Stoiker, Epikureer in Athen halt, nicht? Da waren die Okkultisten, der Bar Jesus, den er dort auf Zypern trifft. Also da waren ganz viele, die die Lehre bekämpft haben nach innen, die Lehre gegen die Lehre angegangen sind. Und da hat Paulus immer gegengestanden. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir auch machen. Die Lehre wird angegriffen. Da sind wir ja heute in einem Zeitalter, wo in der Kirche von innen heraus quasi nichts mehr, was im Glaubensbekenntnis gesagt wird, wird nicht bestritten von irgendwelchen Theologen. Nicht? Und das wird gelehrt halt. Ne? Ganz wichtig. Die Bibel, dass das tatsächlich Wort Gottes ist. Ach du meine Güte, das ist mal Exot halt, nicht im besten Falle. Ne? Oder Fundamentalist wird man dann geschimpft zu sagen halt. Und da wird man immer weiter zurückgedrängt. Nicht? Und das ist eben opportun momentan, dass man da eben gegensteht in der Theologie. Und wie gesagt, ich sage, da macht der ganze Mob mit. Und da gilt es aber, das Feld zu verteidigen. Das heißt, im Inneren immer wieder fürs Wort Gottes aufzustehen, zu sagen, jawohl, wir kommen vom Wort her. Wir verteidigen das Wort. Unsere Bekenntnisschriften, die wir haben, also die Confessio Augustana, die Confutatio, die Apologie der CA, die Barmer Theologische Erklärung, was immer auch, alles Verteidigungsschriften halt, nicht Apologien gegen den Angriff von innen heraus, nicht wo Christen Falsches behauptet haben, nicht wo man sich beweisen muss. Also nochmal nach innen, die Verteidigung ist wichtig. Und da müssen wir das Feld behalten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dieser Kampf gehört immer mit dazu. In der Kirche, also gegen die Leute, die sich Christen nennen, aber keine Christen sind und die sehr unterschiedliche Gesichter haben. Nicht? Da gibt es die extrem gesetzlichen, da gibt es die total libertinistischen, halt, nicht? Da gibt es die Philosophen, alles mögliche, was reingetragen wird. Wir müssen da bereit sein, das Feld zu behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da immer bei einer sauberen Theologie bleiben, die immer wieder fußt hier auf der Bibel. Das ist ganz wichtig. Übrigens, das ist nicht umsonst, dass die Bibel ja das Schwert nennt, nicht? Mit dem wir in den geistlichen Kämpfen zu bestehen haben. Epheser 6 zu sagen, das ist das Schwert des Geistes, mit dem wir zu kämpfen haben. Aber nicht nur nach innen in die Kirche, in die Gemeinde hinein müssen wir wieder gucken, um die klare Lehre da das Feld zu behalten. Auch nach außen. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland heute in einem freien, wunderbaren Land. Wir sind so reich wie noch nie. Aber der christliche Glaube verliert immer mehr an Feld. So, es sind nur noch 40%, die überhaupt Mitglied in den großen Kirchen sind. Die sind ja nicht alle wiedergeboren. Das, was früher selbstverständlich christlich war, wird immer mehr verloren. Wir werden zu einer Gesellschaft, wo wir immer mehr zur Minderheit werden. Und da gilt es einfach hinzugehen, den Philistern das Feld zu entreißen, nicht den anderen zu überlassen halt. Das müssen wir machen. Wenn wir sagen, wir ziehen uns zurück, dann bleibt da bei uns zurück nicht nichts, sondern da kommt immer was. Das ist wie mit so einem Garten. Wenn wir den Garten hier, unseren Fahrgarten, nicht weiter den Rasen schneiden und die Bäume schneiden und pflegen halt nicht, dann ist es nicht so zu sagen, dann bleibt das alles so, wie es ist. Nee, sobald wir rausgehen, dann kommt das Unkraut und alles und nach 3-4 Jahren ist alles zugewachsen. Dann sieht er nicht mehr so schön aus. Und genauso ist es eben mit dem Feld, was wir vor uns haben. Wenn wir uns zurückziehen, wenn wir nicht bereit sind, missionarisch, evangelistisch nach vorne zu gehen, dann werden wir das Feld nicht bereit halten. Und das ist ein Bild hier, dass dieser Schammer hingeht und sagt, hey, ich muss es den Philistern entreißen. Auch wenn es nur ein kleines Stückchen gewesen ist. Das war nicht der ganz große Sieg halt, nicht? Das war ein Acker mit Linsen. Aber wenn es darum geht, an dem Punkt zu stehen und einfach da dann auch als Apologet, als Verteidiger des Wortes Gottes auch zu stehen, hinzugehen, das auch zu machen. Das ist uns auch gegeben halt, der Kampf und die Verteidigung des Feldes halt, nicht? Zu sagen, nach innen und nach außen. Und wenn uns diese Helden vor Augen gestellt sind, dann glaube ich ganz gewiss, dass Gott uns auch dadurch ermutigen möchte und will, dass wir eben auch bereit sind, immer wieder zu verteidigen. Mit unseren Gebeten, mit dem Zeugnis halt zu sagen, die kleinen Felder, die es gilt, letztlich zu halten, auch wenn sich alle anderen zurückgezogen haben. Ein zweites, was sie getan haben halt, da ist der Eleazar, der kämpft gegen die Philister, er schlug sie und dann wird das gesagt hier, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Das heißt, das war ein brutaler Kampf. Das war nicht eben so, ich bin im Haus hoch überlegen, sondern es war hart. Das war so sehr, dass es müde war und die Hand quasi nicht mehr zu öffnen war. Es war verkrampft, die Hand war am Schwert erstarrt. Und das finde ich ein fantastisches Bild. Das ist damals natürlich vor 3000 Jahren dieses militärische Bild. Aber wir müssen nicht mehr uns mit dem Schwert verteidigen, auch wenn heute wir als Reformierte natürlich denken, wir haben Gäste aus Zürich hier, am 11. Oktober 1531 ist Zwingli gefallen. In der zweiten Kappler Krieg halt, zu sagen, der trug ja am Talar das Schwert. Das ist ja ein Stück weit praktischer zugewandt, die Reformierten als die Lutheraner zu sagen, die sich da zurückzogen, der im Kampf auch gestorben ist halt, nicht? Heute am Tag ist Todestag von Zwingli halt. Wir werden ja am 31. im 11. auch nochmal, 10. auch nochmal einen Vortrag über Zwingli hören. Und ist dann gevierteilt worden von den Katholiken, verbrannt und hat seine Asche verstreut halt, nicht? Also da hatten ja eine richtig Bombenwut auf den gehabt halt zu sagen. Aber der kämpft eben auch. Der kämpft für die Sache natürlich nicht in richtiger Form, das Schwert zu ziehen, aber er kämpft auch. Aber hier, die Hand am Schwert, und sie wurde nicht müde, zu sagen, das spricht für uns, ich habe es eben schon gesagt, mit welchem Schwert kämpfen wir? Mit dem Wort Gottes. Und das ist der Punkt zu sagen, das Bild so stark, so wie eben Eleazar, Gott hat geholfen. Warum hat er geholfen? Weil er das Schwert nicht aus der Hand gelassen hat. Er hat gekämpft gegen die Feinde Gottes und hat das Schwert nicht aus der Hand genommen. So wollen wir kämpfen mit unserem Schwert in der Hand, bis die Hand erstarrt. Das sage ich wirklich so, bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Atemzug wollen wir. Also ich habe auch schon festgelegt, also wenn ich mal das zeitlich hier gesegnet habe, ich beerdigt werde, ist mir egal, wo sie mich dann hinpacken und sonst irgendwas, aber ich möchte im Talar beerdigt werden und ich möchte die Bibel in der Hand haben. Halt, ne? Also wenn meine Hand erstarrt, ist dann wirklich hier, dann müssen wir nicht irgendwie Ehering noch anstoppen oder sonst irgendetwas halt, sondern hier, ich will mit der Bibel genauso beerdigt werden, halt sozusagen damit, und will auch versuchen, nicht nur das, wie gesagt, wenn ich gestorben bin natürlich, sondern bis zum Letzten auch in der Hand zu halten als Punkt. Aber nicht nur die Bibel, sondern was ist denn auch so Kampfes Waffe, ganz genau, das Gebet. Und die Hand erstarrt, dass wir sagen, hoffentlich sind wir solche Beter, die so sehr ringen für die Sache, wenn die Philister eingedrungen sind, ich bin jetzt im Bild, dass wir so sehr beten, dass irgendwann die Hände erstarrt sind. Wir können gar nicht mehr, wir haben sie so ineinander, wir haben so lange gebetet, ich kriege sie kaum mehr auseinander. Und nicht eben so ein 2,5 Minuten Gebet, alles wieder ganz fröhlich, da funktioniert natürlich jedes Fingerchen an meiner Hand hundertprozentig, sondern zu sagen, das Erstarren der Hand, nicht das Erstarren der Gebetshand, zu sagen, auch da beizubleiben, zu sagen, jawohl, bis zuletzt. Und das ist so toll, wenn man mit älteren Geschwistern spricht, wenn man die dann einmal erzählen, ja, ich kann ja nichts mehr tun, aber beten, Mensch, ich schlafe nachts nur noch 3 Stunden halt, aber die anderen 4 Stunden, wenn ich im Bett liege, da bin ich nur noch am Beten halt, und zu sagen, und manchmal schlafe ich darüber ein, das ist genauso ein Bild zu sagen, jawohl, das ist das, was der Eleasar getan hat. Und wenn das getan wird, dann hilft Gott nochmal, das ist der sein Name, nicht Gott hat geholfen. Das ist wirklich zu sagen, das ist das Wichtige halt, nicht dieses Motiv des Wortes in der Hand zu halten und eben die Hände zu falten zum Gebet halt, und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich bis zum Letzten. Ein weiteres, was sie getan haben, da kommen wir wieder zu dieser Brunnengeschichte zurück, da heißt es, David gelüstete es und sprach, wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Also David ist der Chef, der ist der Söldnerführer. Der ist ihr Herr, also ihr militärischer Herr, ihr Befehlshaber, der schickt sie in den Tod und der spricht einen Wunsch aus, der spricht einen Befehl aus. Es gelüstete ihn. Und was machen die? Die erfüllen den Willen Davids, die Erfüllung des Willens des Herrn. Das ist das Motiv, was hier hintersteckt. Und die waren seine Gefolgsleute, und zwar mit allen Konsequenzen. Und auch wenn es nur sein Gelüsten war, weil es vielleicht, ich habe ja gesagt, halt nicht so eine... Ja, biografische Sentimentalität von ihm war. Spielt keine Rolle. David wollte das und die holen das Wasser. Gar keine Frage. Und da ist die Frage, sind wir denn immer auch so bereit, wie diese Helden, den Willen des Herrn zu erfüllen? Wir haben jetzt keinen Kriegsführer über uns, keinen David, aber wir haben einen Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns klar sagt, was sein Wille für uns ist. Der sagt uns in der Bibel ganz klar, 1. Thessalonicher 4,3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Wir sollen uns heiligen, das sagt Jesus Christus. Unsere Dankbarkeit, seid dankbar in allen Dingen, da steht es wörtlich so, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Anderes, was ausdrücklich expresses Verbes, so wörtlich in der Bibel steht, 1. Petrus 2,5, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten die unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Oder 1. Timotheus 2,4, Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur mal diese 4 Punkte. Heiligung, Dankbarkeit, das Tun guter Taten und die Mission. So, können wir sagen, erfüllen wir da den Willen Gottes? Ja oder nein? Sind wir da bereit, das zu tun? Sind wir wie die Helden, die etwas erfüllen, was überhaupt nicht so viel Sinn macht. Die anderen 4 Punkte, die ich gerade vorgetragen habe, die Jesus von uns will, da wissen wir alle, hey, Heiligung ist so, so wichtig halt. Dankbarkeit, so entscheidend halt. Guten Taten zu tun, dass wir wirklich nicht nur Hörer, sondern auch Täter sind, ganz wichtig. Und natürlich die Mission ist ganz, ganz wichtig. Frage ist nur, sind wir Helden? Tun wir das wirklich oder tun wir es nicht? Das gehört zum Heldensein da tun, dass man wirklich den Auftrag erfüllt. Und das ist unser Kampfesauftrag. Nicht irgendwelche Kommando unternehmen und dann irgendwo in ein fremdes Feldlager eindringen, sondern Heiligung, Dankbarkeit, die guten Taten und die Mission. Wenn man da wirklich auch vorbildlich diese 3 Helden, die das getan haben, sie haben den Willen des Herrn erfüllt. Und wir dürfen, wie gesagt, in uns schlagen und sagen, hey, wir haben ja genauso einen Auftrag. Und unser Herr sagt uns genauso Dinge. Und sind wir da auch bereit, nach vorne zu gehen und diese Dinge zu erfüllen? Und ein letztes, was sie getan haben, ist das Opfer für den Herrn. Da brachen die drei Helden das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen's und brachten's zu David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn. Also dieses Opfer für den Herrn ist nicht nur, was die drei tun, sondern auch, was letztlich David getan haben. Das ist auch so eine Krux in dieser Geschichte. Er bekommt etwas und könnte das jetzt labend tun, aber ich sagte das eben schon, er bringt es zum Trankopfer dar. Er sagt, nee, das nicht. So kostbar mir das vielleicht ist, weil ich so viel Erinnerungen daran habe und ich habe so viele Jahre jetzt nicht aus diesem Brunnen getrunken halt und das wäre so wunderbar. Aber das will ich dem Herrn opfern und gießt es aus zum Trankopfer. Also David ist bereit, ein Opfer zu bringen. Aber natürlich sind die drei auch bereit, ein Opfer zu bringen. Indem sie, was ich im vorherigen Punkt sagte, den Willen des Herrn erfüllten, da bringen sie ein Opfer. Sie sind bereit, sich zu opfern. Wenn das schief gegangen wäre, drei gegen das ganze Lager der Philister, dann wäre es das gewesen halt. Sie sind bereit zum Opfer. Was immer das bedeutet hätte. Ich weiß nicht, ob die verheiratet gewesen sind, wie es ihnen gegangen ist halt. Aber sie sind bereit, ihr Leben einzusetzen. Und das ist ja so eine heldenhafte Tat. Da wird man ja auch heute noch ausgezeichnet halt, ob das so Verleihungskriterien für das Bundesverdienstkreuz sind oder wenn man bei der Feuerwehr oder Polizei ist, wenn man wirklich unter Nichtachtung seines eigenen Lebens für andere sich eingesetzt hat. Das ist eben eine heldenhafte Tat. Und sie sind bereit zum Opfer. Und das ist das, wozu wir auch aufgerufen sind. Natürlich ist das Opfer, was für uns gebracht ist auf Golgatha, das, was alles schon für uns erledigt hat. Das dürfen wir nie vergessen. Ich habe eben ja zu Beginn die Hinführung von der heldenhaften Tat Gottes gesprochen. Die hat sich ja für uns geopfert. Und trotzdem ruft er uns auch immer wieder auf, dass wir Opfer bringen. Römer 12, 1-2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, jetzt kommen wir wieder, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das heißt zusammen die Bereitschaft, sich selber mit dem Leben dahin zu geben, zu sagen, um Christus nachzufolgen. Oder 1. Petrus 2,5. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, jetzt kommt es, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Nochmal, geistliche Opfer. Es geht jetzt nicht darum, so wie was weiß ich im Islam erzählt wird, Mensch, wenn du dann das Martyrium machst und sonst irgendwas, dann bekommst du im Paradies dann so viele Jungfrauen. Das ist eben nicht eine kriegerische Gewalttätige. Aber das geistliche Opfer, zu sagen, mich einzusetzen, eben auch eine Opferbereitschaft zu geben. Wenn ich eben gesprochen habe vom Gebetsdienst, zu sagen, ist das der Gebetsdienst, den ich tue, ein opfernder Gebetsdienst, das heißt, kostet es mich etwas? Oder ist das sowas, na, ich bringe es so aus dem Lameng halt, so ein bisschen einfach dahingewürfelt halt, hat mich nicht viel gekostet. Ist es Opfer oder ist es etwas einfach, ja, was es uns wirklich gekostet hat? Und die drei Helden, und das ist das Vorbildliche, sind bereit zum Opfer. Also gehen wirklich diesen schweren Weg und erfüllen den Willen des Herrn und sind eben opferbereit. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu fragen, einfach zu sehen halt, für uns dann, wenn wir diese drei vor Augen haben, wenn wir diese Taten gucken, wie ist es eben mit unserer Opferbereitschaft, zu die uns unser Herr aufruft, der ja, das dürfen wir nie vergessen, als erstes sich für uns geopfert hat, in einer unvorstellbaren Form, dass er eben für uns in den Tod gegangen ist. Dass diese vier Taten, die wir aus diesem Text rausziehen können, von diesen drei Helden, die eben das Feld verteidigt haben, die der Schammer, der Eleazar, gekämpft hat bis zur Erstarren der Hand, die den Willen des Herrn erfüllt haben und die eben bereit zum Opfer für den Herrn gewesen sind. Mache an dieser Stelle einen Punkt. Das war der Abschluss dieser kleinen Bibeleinheit zu den Hidden Champions. Nächste Mittwoch ist keine Bibelstunde und dann geht es am 25. weiter. Da übernimmt Herbert Katzner, das macht er immer im Herbst und er wird dann bis in den Dezember hinein die Bibelstunde weiterführen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen und euch zusammen stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns diese drei Helden heute noch einmal vor Augen gestellt hast. Männer, durch die du vor 3000 Jahren Großes für dein Volk getan hast, Herr, und danke, dass wir uns mit ihrem Leben beschäftigen durften, Herr. Aber wir durften eben auch sehen, Herr, dass in unserer Nachfolge manches eben nicht immer heldenhaft ist, ne? Dass wir manchmal nicht opferbereit sind, Herr, dass wir manchmal wirklich nicht eintreten für deine Sache. Und da möchte ich dich bitten für mich, für uns alle, die wir hier sind und zugeschaltet sind, Herr, dass du uns das schenkst, wirklich diesen Heldensinn, den diese drei gehabt haben in diesen Bereichen. Dass wir bereit sind, immer wieder für deine Sache einzutreten, Herr, dass wir immer wieder die Hände bereit sind zu falten, um zu beten, dass wir immer wieder einfach auch da sind, dass wir bereit sind zum Opfer für dich und deine Sache, Herr. Und wir wollen immer wieder Dank sagen, dass du dich zuerst für uns geopfert hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast, auf das wir einfach ja, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das lass uns immer wieder vor Augen haben, Herr, dein wunderbares Rettungswerk, das du durch deinen Tod vollbracht hast auf Golgatha, für das wir dich loben und preisen. Lieber Heiland, wir haben gehört über die Philisternot, die damals gewesen ist vor 3000 Jahren, und wir hören jetzt diese furchtbaren Nachrichten aus Israel von der Not, in der dein Volk jetzt gerade auch steht, durch die Angriffe der Hamas. Wir wollen dich bitten, Herr, für dein Volk, um Behütung und Bewahrung, um deinen ganz besonderen Schutz, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen nahe bist, dass du sie führst und leitest. Wir wollen auch unsere Brüder und Schwestern nicht vergessen, Herr, die aus Bergkarabach vertrieben worden sind, was in der Weltpresse einfach so hingenommen worden ist, Herr, wo einfach Fakten geschaffen worden ist, wo 100.000 jetzt auf der Flucht sind, haben und gut verloren haben. Auch für sie wollen wir dich bitten um deine Behütung, deine Bewahrung. Wir wollen dich aber bitten für alle Kriege in dieser Welt, Herr, um deine Hilfe, um deinen Beistand, Herr, dass du es einfach schenken mögest, dass nicht weiter unschuldiges Blut vergossen wird und, Herr, dass so es möglich ist, einfach durch deine Gnade Frieden geschenkt wird. Und wir wollen dir Dank sagen, dass der einst, wenn wir zu dir gehören, der himmlische Frieden auf uns wartet, Herr, dafür loben und preisen wir dich. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, um dein ganz persönliches Mitgehen, deine Hilfe, deine Behütung, deine Bewahrung. Danke, dass du da bist, Herr, und dass wir eben mit deinem Beistand und deiner Hilfe immer wieder zuverlässig rechnen dürfen. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern aus dem Internet, und wer möchte hier, darf nochmal Platz nehmen, gerne Fragen stellen.